Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Du allein, Herr, bist mir Kraft und Schild. Das wünsche ich uns allen. Vater, danke, dass wir heute an diesem Morgen in deiner Gegenwart sein dürfen. Danke, dass wir unseren Blick ausrichten dürfen auf dich, um wieder einmal uns daran zu erinnern, dass es du allein bist, der uns die Kraft schenkt im Leben, dass du es bist, den wir allein anbeten wollen. Herr, schenk, dass alles andere, was sich dazwischen in den Weg stellt, auch wenn wir es selbst sind, dass das durch deine Liebe ersetzt wird, dass du in der Mitte bist. Amen. Ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen, liebe Gemeinde Bogenhofen, liebe Freunde Bogenhofens und auch ein herzliches Willkommen an alle Gäste und ja, Volunteer-Sprachschüler, die neu dazugekommen sind. A hearty welcome from the Church of Bogenhofen to all of you. Und ein herzliches Willkommen auch an unsere Gottesdienstbesucher, die über den Livestream mit dabei sind. Schön, dass ihr da seid. Wir möchten heute das Abendmahl zur Ehre Jesu Christi feiern. Wir wollen uns daran erinnern, was Jesus für uns am Kreuz von Golgatha getan hat und welche Hoffnung uns das mitgibt. Das Thema heute, wie wir schon gehört haben aus dem Lukas-Evangelium 22, Gethsemane, Garten der Entscheidung. Seit Generationen bewegen folgende Fragen die Menschheit. Wo kommen wir her? Wo geht's hin? Und unsere Welt macht sich viele Gedanken drüber. Tatsächlich hat die Bibel auch eine Antwort auf diese Fragen, weil es ganz entscheidende, fundamentale Fragen sind. Und die Bibel beschreibt es, es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende. Und dieser Anfang, der beginnt in einem Garten. Und wenn wir die letzten Seiten der Bibel lesen, sehen wir, es gibt auch einen Garten am Ende, wo die Bäume sind, wo die Flüsse fließen, wo Gott mitten unter seinem Volk leben wird. Und zwischen diesen beiden Gärten spannt sich die ganze Menschheitsgeschichte. Aber es gibt noch, laut Bibel, einen dritten Garten. Und das ist der Garten der Entscheidung. Das ist der Garten Gethsemane. Und dieser Garten wird entscheidend, ob wir bei dem zweiten Garten überhaupt ankommen werden. Und somit beantwortet die Bibel nicht nur die Fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, sondern die Bibel beantwortet auch die Frage, wie wollen wir in dieser Welt leben, gerade dann, wenn es dunkel wird. Und das sind die Gedanken, die ich mit euch teilen möchte, hier aus dem Text aus Lukas 22. Jesus im Garten Gethsemane. Ich möchte gerne mit drei Gedanken mit euch durch diesen Text gehen. Der erste Gedanke, den wir uns anschauen werden, ist, wenn alles dunkel wird. Der zweite Gedanke, eine Stimme, die Nacht durchbricht. Und der dritte Gedanke, wie können wir durch dunkle Zeiten kommen? Drei einfache Gedanken. Wenn alles dunkel wird, eine Stimme, die Nacht durchbricht und wie wir durch dunkle Zeiten kommen. Im Leben von Jesus hat sich alles zugespitzt. Jesus geht auf sein Ziel hin. Im Lukas-Evangelium, wie in keinem anderen Evangelium, wird der Weg, den Jesus sich vorgenommen hat, ausführlich beschrieben. Von Kapitel 9 bis Kapitel 21 ist Jesus auf dem Weg von Galiläa nach Judäa. Und es heißt dort am Anfang bei Kapitel 9, er hat seinen Blick stracks ausgerichtet, nach Jerusalem zu gehen. Jesus hatte einen Plan. Nichts konnte ihn mehr von diesem Plan abhalten. Die Ereignisse überschlagen sich. Es geht auf einmal alles sehr schnell. Jesus hatte noch seinen Wegbegleitern gesagt, ich werde in diese Stadt kommen und in die Hände der Heiden überantwortet werden. Dort wird man mich schlagen, plagen und man wird mich am Ende kreuzigen und töten. Die Jünger haben das nicht verstanden. Aber Jesus hatte eine Mission und Jesus hatte ein Ziel und es konnte ihn nichts davon abbringen. Es kommt dann sogar der Höhepunkt im Lukas-Evangelium, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr euch das mal eben anschauen. Es kommt sogar kurz vor diesem Moment im Garten Gethsemane folgende Aussage von Jesus in Lukas 19, Vers 10. Und es ist spannend, weil dieser Vers ist die Zusammenfassung vom gesamten Lukas-Evangelium in einem einzigen Vers. Dort sagte Jesus, nachdem er bei Zachäus eingekehrt war, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus ist gekommen, um zu retten. Und jetzt im Garten Gethsemane sind wir mittendrin, wo er dieses Werk der Rettung vollzieht. Jesus kommt in diesen Garten Gethsemane. Es ist die sogenannte Gottesnacht. Und wenn wir jetzt in Lukas Kapitel 22 nachschauen, was dort passiert, da sind wir schon direkt nach dem Abendmahl. Jesus hatte bereits Brot und Kelch ausgeteilt, das Passafest, was wir als Abendmahl feiern. Und nachdem sie dann von dort gegangen sind, sind sie im Garten und es heißt hier in Vers 39 und 40, und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Wir wissen von den anderen Evangelienschreibern, dass die Jünger und Jesus hier in den Garten mit dem Namen Gethsemane kommen, was nichts anderes bedeutet als die Ölpresse. Ein kleiner Betrieb, wo die Oliven, die so wertvoll und kostbar waren für die Juden damals, in große zwischen zwei Steine getan wurden und wo man dann die Steine gedreht hat und der Saft, das Öl rausgekommen ist. Vielleicht auch ein Hinweis auf das, was eigentlich hier jetzt passieren wird. Das Kostbarste wird erst dann gewonnen, wenn es zerrieben wird. Und Jesus befindet sich jetzt in dieser einen Nacht genau bei diesem Ort. Es wird wie eine leibhaftige Bedeutung von dem, was jetzt mit ihm passieren wird. Und in diesem Moment wissen wir und hören, es ist Nacht. Es ist dunkel. Und das ist mein erster Gedanke, wenn alles dunkel wird. Aber es war nicht nur Nacht, so wie wir Nacht verstehen, wenn es dunkel wird. Es ist eine besondere Nacht. In Lukas Kapitel 22, Vers 53 wird formuliert, was das für eine besondere Nacht ist. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, sagt Jesus, und ihr habt nicht Hand an mich gelegt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Mit anderen Worten, es ist die Stunde der Finsternis dieser Weltgeschichte. Es ist nicht einfach nur eine Nacht, dass es dunkel geworden ist und dass alle schlafen gehen. Es ist die Stunde der Weltgeschichte, die so im Finstern, im Dunkel liegt, weil jetzt der größte Angriff ausgefochten wird. Es ist die Stunde der Entscheidung der Weltgeschichte schlechthin. Und deswegen ist diese Nacht im doppelten Sinne dunkel. Und diese Dunkelheit zeigt sich in einem Kampf. Jesus kämpft. Und in Vers 42 heißt es, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus ringt, Jesus kämpft. Wie ist das mit chronisch kranken Patienten, wenn sie krank sind und es nicht besser wird? Man versucht alles Mögliche zu tun. Aber Jesus Christus, er geht auf seine Knie, heißt es hier. Und er ringt sich durch mit seinen Sorgen bis in die Gegenwart Gottes. Aber nicht nur Jesus kämpft. Und das ist jetzt spannend, weil Lukas es anders schreibt als Matthäus, als Markus. Lukas schreibt in seinem Bericht von dieser Geschichte auf eine Art und Weise, die uns die Augen öffnen möchte. Denn wenn ihr euch das anschaut in Vers 40, sagt Jesus nach Lukas hier zu den Jüngern, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und dann in Vers 46 sagt Jesus erneut zu den Jüngern, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Mit anderen Worten, Lukas rahmt die Geschichte hier im Garten Gethsemane auf eine Art und Weise, um zu zeigen, nicht nur Jesus war in einem Kampf, sondern auch die Jünger waren im Kampf von Anfang an bis zum Ende von dieser Szene. Es ist wie eine Klammer, die hier Lukas setzt. Und damit möchte Lukas nicht den Schwerpunkt von Jesus abwenden, sondern er möchte ihn ergänzen, dass in dieser Nacht, in dieser wirklich schlimmen Nacht, die eine geistliche Nacht ist, ein geistlicher Kampf, dass auch die Jünger in einem großen Kampf, in einer Auseinandersetzung war. Und damit sind wir direkt bei uns. Was ist das für ein Kampf, in dem auch die Jünger hier gesteckt haben? Es ist eine dunkle Nacht, auch für sie. Wenn Jesus sagt, betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt, was ist das für eine Versuchung, von der er spricht, dass sie nicht da hineinfallen sollen? Manche würden sagen, okay, ja, nicht einschlafen. Bei diesen Temperaturen habe ich nichts dagegen, wenn jemand vielleicht mal die Augen zumacht. Aber man ist schnell dabei zu sagen, ja, die Jünger sind eingeschlafen, hätten die nicht irgendwie wach sein können? Ich meine, das sind viele von ihnen Fischer gewesen. Ihr Job war es, in der Nacht wach zu bleiben. Die sind in der Nacht fischen gegangen. Warum können die nicht in der einen einzigen Nacht, wo es wirklich zum Höhepunkt kommt, wach bleiben mit Jesus? Wir sind schnell oft dabei, dann zu sagen, okay, irgendwie haben sie versagt. Und man macht das am äußerlichen Verhalten eines Menschen fest, woran und warum diese Person versagt hat. Aber ich würde sagen, schauen wir ein bisschen näher in den Text rein. Es gibt in einem Parallelevangelium, nämlich in Markus, eine Aussage von Jesus dazu, was hier passiert. In Markus Kapitel 14, Vers 38, sagte Jesus an dieser Stelle, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Und jetzt kommt's. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und jetzt passiert was Interessantes. Jesus, er spricht hier über zwei unterschiedliche Bereiche von unserem Menschsein. Wir sehen oft das Versagen an dem rein Äußerlichen, am Fleisch. Versteht ihr? Aber Jesus geht einen Schritt tiefer und sagt, das Versagen ist nicht an einer rein äußerlichen Ebene festzumachen. Es geht viel tiefer. Das Versagen spielt sich ab auf einer Ebene, die tief in meinem Herzen ist. Es ist ein Versagen meines Charakters. Was meinst du damit? Ich möchte es euch ganz kurz erklären. Kommen wir in unsere Zeit. Unsere moderne Gesellschaft hat interessanterweise seit der Aufklärung über Rousseau bis hin zu den romantischen Schriftstellern, bis hin zu Nietzsche, Freud und Wilhelm Reich und wie sie alle heißen, hat unsere moderne Gesellschaft uns in eine Zeit gebracht, wo wir einen Split sehen zwischen Geist und dem Fleisch. Und wir sind momentan als westliche Kultur an dem Punkt angekommen zu sagen, ich bin authentisch. Genau dann, wenn ich das tue, wonach ich fühle. Wenn ich mich nicht danach fühle, das oder jenes zu tun, dann passt es nicht zu mir, dann bin ich auch nicht authentisch. Gutes Beispiel, früher haben viele Menschen im christlichen Abendland eine höhere Ordnung akzeptiert, Gottes Wort, was zu dieser Welt gesprochen wurde. Aber im Laufe dieser Zeit sind wir dazu gekommen, warum soll es ein höheres Wort geben? Ich fühle mich dabei nicht authentisch, wenn ich diesem Wort folge. Ich folge lieber meinen Gefühlen, weil ich spüre es nicht, ich fühle es nicht. Und damit sind wir zu einem Punkt angekommen, dass man dann auf einmal sagt, ich sage A, aber wenn die Situation mir zu schwer wird, der Druck zu hoch wird, dann mache ich B. Was dabei passiert ist, dass wir eine höhere Ordnung, ein höheres Wort, ein Gotteswort ausklammern und die Autorität dann allein bei mir bleibt als Person. Wer wird der Maßstab aller Dinge? Ich, weil ich muss mich gut dabei fühlen. Und jetzt sagt Jesus, genau da haben wir eine Krise im Herzen der Menschen. Wenn ich zwar A sage, aber der Druck zu hoch wird und ich dann am Ende B tue, laut Jesus wird es ganz, ganz dunkel. Und dann wird das nicht sein, etwas, was man nur im Äußerlichen festmacht, dann ist das ein Problem, was viel tiefer zieht, nämlich es geht in die innere Ebene, in die Herzensebene. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wenn wir das Lukas-Evangelium anschauen, war es nicht einer, der Jünger gesagt hatte, Jesus, ich gehe mit dir bis in den Tod. Jetzt ist Jesus im Garten Gethsemane und es heißt hier in dem Vers, er rang mit dem Tod. Blutschweiß. Und wo ist die Person, die sagte, ich werde mit dir bis in den Tod gehen? Jesus ist hier am Sterben. Und die Person schläft. Aber nicht nur das. Da war doch noch ein anderer Jünger, der gesagt hatte, Jesus, ich werde dich nicht verleugnen. Wenn sie dich alle verleugnen, ich werde dich nicht verleugnen. Im Geist, ja klar. Dann kam die Drucksituation. Alle saßen mit am Lagerfeuer. Warst du nicht auch dabei? Boah, ich fühle mich gerade nicht so danach. Ich will irgendwie raus hier. Wie komme ich am besten raus? Ah, ich bin authentisch. Na, ich war nicht dabei. Und er verleugnet Jesus. Und dann gibt es noch die andere Situation, wo einer von den Jüngern sagt, du, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Wird Jesus gefangen genommen im Garten Gethsemane. Und was passiert? Die Person nimmt ein Schwert, um zum einen zu zeigen, ich kann's. Ich kann den Retter der Welt retten. Versteht ihr? Dieses Selbstvertrauen, was dann plötzlich hier oben beginnt, und weil mir die Situation zu heiß wird, dass ich dann dort auch gefangen genommen werde und vielleicht sogar auch noch mit umkomme, dass ich mich dann am Ende dazu durchringe zu sagen, nee, mache ich nicht mit, ich fühle mich nicht danach, ich fühle mich lieber auf Kampf. Vielleicht noch mit dem Hintergedanken, Jesus, um wieder das gut zu machen, was ich vorhin verbockt habe, ich bin eingeschlafen. Die mangelnde Herzenshingabe, das Selbstvertrauen oder auch diese Selbstsicherheit durch Leistung, alles wieder irgendwie zu kitten oder am Ende einfach zu scheitern und zu verleugnen. Das sind alles Dinge, die man vielleicht äußerlich sieht, aber am Ende sagt Jesus, das fängt schon viel früher im Herzen an. Und die Frage ist, ob wir eine höhere Ordnung, ein Gotteswort akzeptieren oder nicht. Es wird sehr dunkel im Leben der Jünger. Und manches Mal wird es auch sehr dunkel in unserem Leben. Weil es nicht um die Äußerlichkeiten in erster Hinsicht geht, sondern es geht um die Dunkelheit, die da drinnen steckt. Und weil wir es uns manchmal sehr leicht machen. Jetzt finde ich es echt spannend, wenn ihr nochmal in diesen Text reinschaut. Jesus sagt, was der Kern, das Kernproblem ist von diesem Versagen des Charakters. Und zwar, schaut nochmal in Vers 42, er sagt, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus zeigt, dass das Kernproblem in unserem Herzen, in unserem Charakter, die Versuchung ist, meinen Willen durchzusetzen. Die Versuchung Nummer eins, liebe Freunde, liebe Gemeindeglieder, liebe Christen, die Versuchung Nummer eins ist Jesus, mein Wille geschehe. Wie im Job, so in meiner Familie. Mein Wille geschehe. Wie in der Ehe, so in der Gemeinde. Und wenn wir mit diesem Weg durchgehen und durchbrechen, dann sagt Jesus, wird sehr, sehr dunkel. Eine dunkle Nacht wird es. Deswegen bittet Jesus und sagt, achtet und betet, dass ihr nicht in diese Versuchung fallt, dass ihr euren Willen über den Willen Gottes erhöht. Wo das passiert, wird es dunkel. Das ist der erste Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Er zeigt uns, es geht viel tiefer als nur das Äußere, was man schnell sieht. Es geht tief in unser Herz hinein. Und ich denke, da muss sich jeder selber fragen, wo er oder sie steht. Aber was machen wir jetzt? In diesem Bericht hatten wir gerade gesehen, setzt Lukas eine Klammer, Vers 40 und Vers 46. Und spannenderweise benutzt er jetzt hier ein Stilmittel, in der griechischen Sprache ist das möglich, für die, die das kennen, ist ein Chiasmus. Er nimmt quasi zwei Enden und die in der Mitte spitzen sich zu und zeigen, was ist das entscheidende Argument in dieser Situation. Und das entscheidende Mittel, der entscheidende Zentrum, zentrale Punkt ist der Vers 42. Nämlich, Jesus sprach in dieser Nacht. Und dann kommt der Vers 42. Das führt mich zu meinem zweiten Punkt, den ich mit euch teilen möchte. Der zweite Punkt ist eine Stimme, die die Nacht durchbricht. Jesus Christus ist hier im Garten Gethsemane in seiner dunkelsten Stunde angekommen. Er bringt seine Sorgen zu Gott. Er ringt sich irgendwie durch. Aber dann gibt es etwas Schockierendes, etwas Seltsames. Im Vers 44 heißt es, er rang mit dem Tod und betete heftiger und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jetzt übersetzt das Luther auf eine Art und Weise, wo man das nicht so ganz fassen kann. Aber im griechischen Grundtext steht an dieser ersten Stelle nicht, er rang mit dem Tod, sondern er war in Agonia, was wir vielleicht jetzt besser raushören können. Er hatte eine so zutiefst starke Agonie, eine extreme Angst, wo wir uns die Frage stellen, Jesus, warum diese Gefühlsregung? Warum so tief, extrem belastet, dass sogar Hemidrose, also sprich dieser Druck dich so belastet, dass am Ende deine Blutkörperchen, also Gefäße platzen und sich mit deinem Schweiß verbinden. Was ist los? Ich meine, Jesus, da hat es doch so viele andere christliche Märtyrer gegeben, die waren doch irgendwie ein bisschen heroischer. Denk mal an Stephanus, beeindruckend betend und irgendwie dann noch mit Blick nach oben und er wurde gesteinigt. Denkt doch mal an Jakobus. Clemens von Alexandrien überliefert das in seinen Berichten, dass ein Jakobus auch im Glauben, im Vertrauen standhaft war, als er getötet wurde. Oder denkt an Hieronymus, wenn Hieronymus über den Tod von Petrus spricht, dass Petrus am Ende sagte, bitte lasst mich auf den Kopf gekreuzigt. Versteht ihr? Jesus, was ist los, dass es dich hier so zerreibt, wie die Mühlsteine von der Ölpresse? Was ist los? Die Agonie, diese tiefe Angst hat wohl mit der Art des Todes zu tun. Weil in Vers 42 sagte Jesus, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Wir hatten gerade den Kelch beim Abendmahl gehabt, aber das war ein Kelch, den Jesus ausgeteilt hatte, damit sie Anteil nehmen an seinem Bund. Aber jetzt auf einmal muss Jesus einen Kelch trinken, der Kelch ist, von dem das Alte Testament viel spricht, von dem die Propheten gesprochen haben. Es ist der Kelch des Gerichtes Gottes, der Zorn Gottes, der über die Heidenvölker kam, der über das Volk Israel kam, der über all die kamen, die in den Götzendienst sich verloren hatten und nicht auf die Worte Gottes gehört haben. Ihr könnt es lesen in den Psalmen, in Jesaja, in Jeremia, in Hesekiel. Bei all diesen Texten lesen wir, dass dieser Kelch am Ende die Gerechtigkeit Gottes fordern wird. Und jetzt kommt Jesus hier in diese Stunde und er sagt, dieser Kelch, selbst er zittert davor. Und am Ende sagt er, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Ihr Lieben, der Kelch, das ist nicht der Kelch von Jesus. Dieser Kelch, das ist unser Kelch, den wir trinken müssten. Und in diesem Abend, in dieser Nacht, trinkt zwar Jesus noch nicht den Kelch, aber er entscheidet sich dazu, ihn zu trinken. Er entscheidet sich dafür, ihn zu trinken. Und wir lesen Folgendes im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, sagt der Apostel Paulus. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Der Kelch fordert diese Gerechtigkeit. Eigentlich müssten du und ich ihn trinken. Jesus entscheidet sich. Ich nehme ihn. Ich nehme ihn. Ein Theologe hatte mal so beschildert, in dieser entscheidenden Stunde blickte er, Jesus, auf die Kreuzigung und all die Schrecken, die ihr vorausgingen und sie begleiteten. Auf den Verrat des Judas, die Verleugnung des Petrus, die Flucht der Apostel, die grausame und erbitterliche Feindseligkeit der Priester und Herrscher, die herzlose Verlassenheit durch das Volk, die Beleidigungen, die Geißelung und dann den schändlichen und qualvollen Tod, der die Passion beenden sollte. Und schrecklicher als alles andere, den Grund, warum er hier in Gethsemane war, warum er diesen schrecklichen Kelch des Leidens trinken musste. Die Erinnerung an alle Sünden der Menschen. Jesus betet und entscheidet sich für diesen Kelch. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass wir es sind, die den Keil in die Gottheit gerammt haben. Und wie sehr hätte sich Jesus gewünscht, dass seine Freunde doch zumindest in diesem Moment zu seiner Seite stünden. Und er dreht sich um und sie schlafen. Was für ein Schmerz. Was für ein Schmerz, wenn die Dunkelheit in unseren Herzen bleibt, bei all dem, was Jesus getan hat. Jesus hätte sogar einen viel leichteren Kelch nehmen können, menschlich gesehen. Könnt ihr euch erinnern? Hatte nicht der Teufel zu ihm am Anfang in der Wüste gesagt, ich gebe dir all die Reiche, das Ziel, was du hast, wofür du gekommen bist, du kannst es sofort haben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Mit anderen Worten, ich gebe dir einen Kelch, der viel leichter ist. Du musst noch nicht mal leiden und sterben. Und Jesus hat sich bewusst nicht für diesen Weg entschieden. Dann kommt die westliche moderne Kultur und sagt, weißt du was, Jesus? Sei doch einfach authentisch. Wird der Druck dir zu hoch? Vielleicht fühlst du dich gerade nicht danach, all das aufzunehmen für Alejandro, der es mal wieder voll versagt hat, der mal wieder voll daneben getreten hat. Den kannst du wirklich aufgeben. Mach's dir doch leicht. Und wenn der Druck zu hoch wird, mach doch was anderes. Und Jesus hat gesagt, nein, ich werde diesen Kelch wählen. Nicht stoisch ist er dort gewesen, nicht voller Wut. Nein, er ist sogar ehrlich zum Vater gekommen, er ist sogar authentisch zum Vater gekommen. Er hat sogar gesagt, nicht mein Wille, er ist rein Mensch, ganz Mensch gewesen. Nicht mein Wille, er rang damit, sondern dein Wille geschehe. Oder welcher mit 30-Jährige hat Freude, dann sein Leben abzugeben? Ich nicht. Jesus hatte noch seinen Jüngern danach gesagt, glaubt ihr nicht, dass ich meinen Vater im Himmel bitten könnte, dass er mir 12 Legionen vorbeischickt? Genau in dem Moment. Er hätte es tun können. Aber er entscheidet sich. Und deswegen wird dieser Garten ein Garten der Entscheidung. Weil es eine Stimme ist, die Nacht durchbricht. Er fokussiert seinen Willen auf Gottes Wille. Er akzeptiert, obwohl der Druck so hoch ist, obwohl er authentisch auch war, er akzeptiert eine höhere Ordnung, ein Wort Gottes. Und das ist die Einladung an uns. Jesus lädt uns ein, unseren Willen unter den Willen Gottes zu stellen, auch wenn es dunkel ist. Aber was ist, wenn wir in dieser Dunkelheit sind? Und damit möchte ich zu meinem dritten, letzten Punkt kommen. Wir hatten gesehen, manchmal wird es sehr dunkel in unserem Leben. Wir haben aber gesehen, es gibt eine Stimme, die Nacht durchbricht. Auch heute kann sie deine dunkle Nacht durchbrechen. Die Frage ist, wie kommen wir aus so einer dunklen Zeit heraus? Ich möchte es in ein paar praktischen Punkten zusammenfassen. Mein erster Gedanke ist, nicht kopieren, sondern kapieren, was Jesus für dich getan hat. Denn es gibt kein Gebetsrezept, was man plötzlich irgendwie aus der Tasche holen kann. Irgendein Gebetsmodell, das ich einfach stur einhalte und Hauptsache, ich habe dieses Modell erfüllt. Das gibt es nicht. Nicht kopieren, sondern kapieren. Ich und du, wir dürfen beten. Ich darf beten und hoffen, weil Jesus betete und wurde trotzdem zerbrochen. Ich darf beten und werde erhört, weil Jesus betete und wurde vom Zorn Gottes zerstört. Jesus bat um eine andere Option. Und er bekam Dornen als Kronen. Adam versagte in Eden und wurde beschenkt. Jesus überragte im Leben, aber wurde an ein Kreuz gehängt. Warum? Warum? Nicht kopieren, sondern kapieren, was Jesus für dich getan hat. Und die Bibel sagt, das ist der große Tausch, von dem die Bibel spricht. Dass Jesus an meine Stelle tritt und das, was ich erleiden müsste, den Kelch, den ich trinken müsste, das Leben, was ich eigentlich hätte leben müssen, das nimmt er und schenkt mir dann das Leben, was ich nicht verdient habe. Diesen großen Tausch aus Liebe, für den ist Jesus bereit, auch heute noch sein Leben für dich zu geben. Er ist bereit, sich selbst aufzugeben für dich und für mich. Und wenn wir das kapieren, wenn wir das verstehen, dann werden wir auch anders beten. Dann wirst du auch ganz anders mit Gott reden. Dann wird das nämlich kein Rezept mehr sein, kein Hackerl am Morgen, nein. Dann wird dich das so tief da drinnen bewegen, weil du einfach nicht anders kannst. Wenn ich das verstehe, was Jesus hier für mich tut, dann wird mich das auch von innen verändern. Und ich sage an dieser Stelle, es wird mich sogar verändern mit all den Schlafmützen in meinem Leben. Und dieses Wort Schlafmützen, bitte versteht das in Anführungsstrichen. Denn im Garten Gethsemane, da waren einige Schlafmützen, die alle gesagt haben, Jesus, ich stehe dir bei. Und wisst ihr, das ist manchmal so enttäuschend und so zermürbend und so verletzend. Und für Jesus war es das auch, ja. Aber wenn ich verstehe, was Jesus für mich gemacht hat, dann werde ich auch im Herzen verändert, um mit den Menschen vielleicht anders umgehen zu können, die mich verletzt haben, die mich im Stich gelassen haben, die mich am Ende voll haben aufreiben lassen. Und das geht nur, wenn ich am Ende erfasst habe, was Jesus bereit war für mich zu tun. Nicht kopieren, sondern kapieren, was Jesus getan hat. Das wird alles verändern. Nicht nur das, ein zweiter Gedanke, ganz praktisch für uns, was das bedeutet. Wie wir durch dunkle Zeiten kommen, prüfe deine Motive. Warum folgst du Jesus Warum stehst du da im Dienst für ihn in dieser Welt? Warum bist du bereit, sogar einen Dienst in der Gemeinde anzunehmen, auch jetzt, wo wir Gemeindewahlen haben? Warum bist du bereit dafür? Spannend! Jesus zeigt uns in dieser Geschichte, prüfe deine Motive, denn manchmal ist es nicht die rein äußerliche Sache, wo das Problem liegt. Jesus sagte uns, der Keil, der geht manchmal so tief in unser Herz, weil es ein Versagen des Charakters ist. Oh Mann, ich habe noch viel zu lernen. Da war ein Petrus, der eiferte, manchmal eifere ich auch zu viel. Da waren andere Jünger, die versprachen, ich bin dies und das und mache alles. Das verspreche ich auch mal zu viel meinem Jesus. Aber ich muss mich fragen, warum tue ich es? Weil ich vielleicht innerlich dann doch sage, mein Wille geschehe. Mein Wille geschehe. Jesus lädt uns alle ein, prüfe deine Motive. Ein dritter Gedanke, je dunkler dein Gethsemane, umso bedeutender wird das Licht von Jesus. Es gab schon mal eine Situation im Leben der Bibel, in der Geschichte der Bibel, wo aus der Dunkelheit eine Stimme kam und schuf Licht. Jetzt erklingt eine leise Stimme in dieser dunklen Nacht und schafft neues Licht für die, die in Dunkelheit sind. Und egal wie tief dein Gethsemane auch sein mag, vielleicht auch jetzt, im Garten Eden. Das Leben begann im Garten Eden, aber das neue Leben, das begann im Garten Gethsemane. Und deswegen kann auch dein dunkles Gethsemane kann das zu einem Garten der Hoffnung werden. Gib diese Hoffnung niemals auf. Und abschließend ein letzter Gedanke für Montagmorgen. Beten ist kein Sieg. Nein. Ich würde sagen, beten ist ein Lied. Wisst ihr, das Schöne an Liedern ist, dass man in den Liedern das ausdrückt, was man erlebt hat. Beten ist kein Sieg, sondern ein Lied, nämlich ein Lied über die Siege Gottes in deinem Leben. Und wenn morgens um 5 am Montagmorgen der Hahn kräht in deinem Leben, er wird krähen. Er kräht am Montag, Dienstag, er kräht jeden Morgen, treu, seit dem Kreuz kräht der Hahn, auch im Innviertel. Wenn du ihn hörst, dann sieh es als eine Erinnerung, ein Reminder, eine Post-it-Nachricht auf deinem Handy, es ist ein Reminder, ja, an dein Versagen, ja. Aber nicht primär an dein Versagen, sondern an die Vergebung, die Jesus dir geschenkt hat, weil er sich im Garten Gethsemane für dich entschieden hat und bis ans Kreuz gegangen ist. Für Vergebung, für Ermutigung und für eine Hoffnung, egal wie dunkel deine Nacht auch sein mag. Jesus, danke, dass du dich für uns in diesem Garten entschieden hast. Danke. Lasst uns dieses Lied singen, jeden Morgen, wenn wir aufstehen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.